Herzlich willkommen zum Ich eskalier gleich Podcast. Den Podcast, der dir als Pädagoge hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch.
Und dieser Raphael Kirsch, das bin ich. Herzlich willkommen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Ich eskalier gleich Podcasts. Ich habe was Spannendes mit euch heute vor. Und zwar habe ich vor einiger Zeit auf Instagram einfach nur einen Satz von mir gepostet, den ich habe so stehen lassen, um zu gucken, wie sind denn die Reaktionen darauf? Gibt es Irritationen? Gibt es Verständnis? Gibt es sonst irgendwas? Weiß der Geier. Ich war mir einfach total unsicher, was passiert und ob der richtig eingeordnet wird. Und deswegen möchte ich diese Einordnung dieses Satzes heute hier in dieser Podcast-Folge mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam einmal vornehmen. Um welchen Satz handelt es sich eigentlich? Ich habe gesagt, das Gegenteil von Haltung ist ein Konsequenzenkatalog. Jetzt gab es natürlich vielfach einfach Zustimmung dafür und bis heute werden das jeden Tag mehr Menschen, die einfach für diesen Satz ein kleines Herzchen dalassen. Das sind Menschen, die wahrscheinlich ähnlich denken wie ich. Ohne das kritisch zu meinen erstmal, aber es sind Menschen, die haben bei dem Satz, wenn sie den lesen, erst einmal die gleiche Idee wie ich. Die haben wahrscheinlich eine gleiche pädagogische Grundhaltung. Das sind Menschen, die haben wahrscheinlich verstanden, dass ein Konsequenzenkatalog in einer Schule immer verbrannte Energie ist. Also ich verstehe, warum die Idee da ist, einen Konsequenzenkatalog erstellen zu wollen. Weil es ja die Hoffnung hat, dass es damit leichter ist und dass man so einen Handlungskatalog hat. Aber das funktioniert ja nicht, weil so funktioniert Pädagogik ja auch nicht. Es braucht ja eine Individualität für dieses Kind. Ich meine damit verbrannte Energie, weil ihr diesen Konsequenzenkatalog erstellt und es immer jemanden im Team gibt, der bei einer zu vollziehenden Konsequenz dann sagt, ja, aber bei dem Kind funktioniert das ja gar nicht, weil. Oder wir können das bei dem Kind doch gar nicht anwenden, weil der hat sich jetzt 8 von 10 Mal richtig viel Mühe gegeben. Jetzt das mit dieser Konsequenz zu reglementieren, wäre total kontraproduktiv. Also das meine ich mit Konsequenzenkataloge sind immer verbrannte Energie. Also kurzum, ich glaube, das sind Menschen, die diesen Beitrag liken, die ähnlich denken wie ich. Jetzt gab es aber auch Irritationen oder auch Widerspruch, ne? Alles in Ordnung, an 2 Stellen, nämlich erstmal bei dem Wort Haltung und bei Konsequenzenkatalog. Letzteres habe ich gerade erklärt, ne? Also Konsequenzenkatalog macht einfach gar keinen Sinn, weil so Konsequenzen nicht funktionieren. Und auf das Wort Haltung möchte ich in dieser Folge einmal eingehen und ich möchte euch meine Idee, meine, nicht vielleicht deine, aber meine Idee zum Wort Haltung dalassen, was Haltung für mich im pädagogischsten Sinne bedeutet. Und dann fände ich es total toll, wenn wir darüber mal in die Diskussion kommen, wenn du das vielleicht der ein oder anderen Kollegin mal vorspielst, die sowas sagt wie, das haben wir schon immer so gemacht, ist das Haltung? Fragezeichen. So, hier kommt ein bisschen so in dieser Podcast-Folge meine Erläuterung, was meine ich denn eigentlich mit diesem Wort? Für mich bedeutet Haltung in erster Linie eine positive Grundeinstellung. Bin ich positiv den Prozessen meiner Arbeit gegenüber gestimmt? Bin ich positiv den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, gestimmt? Bin ich positiv auf Eltern, mit denen ich arbeite, eingestimmt, auf meine Kolleginnen und Kollegen? Und bin ich auch grundsätzlich dem System, in dem ich arbeite, positiv gegenüber eingestellt? Das heißt nicht, dass alles optimal läuft und dass wir nicht das eine oder andere Meckerpotenzial hätten, aber bin ich grundsätzlich ein Mensch, der positiv eingestellt ist? Zweitens bedeutet Haltung für mich, ein positives Menschenbild zu haben. Und bei Kindern und Jugendlichen bedeutet das, habe ich verstanden, dass Kinder und Jugendliche grundsätzlich lernen und entwicklungsbereit sind. Und möchte ich diese Grundsätzlichkeit, diese Lern- und Entwicklungsbereitschaft bei Kindern erstmal fördern? Das Gegenteil davon sind Kolleginnen und Kollegen, die sowas sagen wie, dieses Kind ist immer schlimm. Der oder die kann das nicht und wird es auch niemals lernen. Das ist das Gegenteil davon. Dann bedeutet Haltung ja für mich, bin ich jemand, der seine Priorität in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erstmal auf Beziehungsarbeit legt. Weil ohne Beziehung es kein Fundament geben kann, beziehungsweise Beziehung ist das Fundament, auf dem alles andere fußt. Du wirst niemals jemanden richtig gut unterrichten können, wenn du keine Beziehung zu diesem Menschen hast. Du wirst niemanden irgendwann mal für dich und deine Ideen begeistern können, wenn du es nicht geschafft hast, innerhalb von der dir zur Verfügung stehenden Zeit eine Beziehung zu diesem Menschen aufzubauen. Du wirst niemals richtig konsequent mit einem Menschen umgehen können, wenn du keine Beziehung zu diesem Menschen hast. Also liegt meine Priorität in Beziehungsarbeit, weil ich weiß, dass danach alles leichter wird. Konfliktmanagement wird leichter, unterrichten wird leichter, jemandem auch mal Grenzen aufzuzeigen wird leichter, wenn ich Beziehungsarbeit vorher priorisiert habe. Habe ich dabei auch verstanden, dass jede Minute, die ich in Beziehungsarbeit investiere, auch wenn unsere Zeitressourcen im Alltag knapp sind, ich weiß das, aber habe ich trotzdem verstanden, dass wenn ich Beziehungsarbeit priorisiere und da Minuten oder Stunden rein investiere, dass ich die am Ende des Tages immer spare? Vielleicht nicht in diesem Moment, aber über die Dauer der Arbeit mit diesen Kindern, verspreche ich dir in die Hand, sparst du die immer, immer, immer wieder ein. Haltung bedeutet aber auch für mich, meinem Gegenüber Autonomie und Verantwortung zuzutrauen und auch zuzumuten. Aber auch bei mir Verantwortung zu übernehmen für alles das, was ich tue. Bin ich eine Pädagogin? Bin ich ein Pädagoge, der Verantwortung übernimmt? Und hier wird's das erste Mal vielleicht ein bisschen pieksig von mir. Ihr wisst das, ne? Wenn du diesen Podcast eingeschaltet hast, dann weißt du, dass der mega hilfreich ist, dass ich aber auch das eine oder andere Provokante mal loslasse. Und hier kommt etwas zum Thema Verantwortung und Bereitschaft, auf sich zu schauen. Beziehungsweise, das ist ja schon der Punkt. Habe ich meine Verantwortung anerkannt, dass ich immer zuerst auf mich schauen muss? Wenn ich viele Konflikte in meiner Gruppe oder meiner Klasse habe, habe ich nicht zuerst bei den Kindern geschaut, sondern habe ich zuerst bei mir geschaut? Habe ich die grundsätzliche Haltung, erstmal davon auszugehen, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe? Wenn es in meiner Klasse laut ist, die Kinder sich nicht an Regeln halten, die über Tische und Bänke gehen, dann muss ich die Bereitschaft haben, erst auf mich zu schauen und dann die Fehler bei den Kindern zu suchen. Was meine ich damit? Vielleicht habe ich nicht klar genug kommuniziert. Vielleicht habe ich die Regeln nicht klar genug kommuniziert. Vielleicht sind meine Konsequenzen nicht deutlich. Vielleicht, und jetzt wird's richtig gemein. Ich habe das in Podcast-Folge Nummer 1 schon mal gesagt. Setz dich bitte damit auseinander, wie du wirkst. Vielleicht wirke ich auch nicht so, dass ich Kindern dazu einlade, mir eine Autorität zu verleihen. Vielleicht trage ich Klamotten, die meinem Autoritätsanspruch überhaupt nicht gerecht werden. Vielleicht bin ich kein Mensch oder habe noch nicht so viel an mir gearbeitet, dass ich in einen Raum reingehe und wirke. Schaffe ich es, in einen Raum reinzugehen und die Kinder werden ruhig, von sich aus, ohne dass sie Angst haben, sondern weil du, wie du bist, von den Kindern so viel Autorität verliehen bekommen hast, dass das funktioniert. Und versteht mich nicht falsch. Ich wünschte, die Welt wäre anders. Ich wünschte, wir würden uns alle von einem ersten Eindruck nicht blenden lassen. Aber so ist die Welt nicht. Jeder von uns. Du, ihr alle, die da draußen das gerade hört. Und ich natürlich auch. Wir machen uns immer einen ersten Eindruck. Also hast du dich mal in der Verantwortung gesehen, auf dich zu schauen und zu gucken, bin ich ein Mensch, der grundsätzlich wirkt? Weil all das ist natürlich auch Haltung. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Zur Haltung, zur positiven Grundhaltung einer Pädagogin, eines Pädagogen gehört meiner Meinung nach auch eine Offenheit für Dinge, die neu sind, eine Offenheit für Dinge, bei denen es mittlerweile einen wissenschaftlichen Beleg gibt, dass sie besser funktionieren als Dinge, die viele, viele Jahre im pädagogischen System da waren, gibt es auch eine Offenheit, alte Pfade zu verlassen und sich mutig auf neue Dinge einzulassen. Einfach weil viele Stimmen da draußen sagen, es funktioniert einfach besser. Zwei Beispiele dazu, Hausaufgaben und die Ampel. In beiden Fällen gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die an irgendeiner Stelle irgendeine Lernrelevanz haben. Und trotzdem gibt es so viele Menschen da draußen, die nicht bereit sind, eine neue Haltung einzunehmen, weil das haben wir schon immer gemacht, der grundsätzlich besser ist oder nicht besser, sondern einfacher ist für diese Menschen. Auch hier kann man natürlich wieder sagen, ja, aber es ist ja nicht alles schlecht, was wir grundsätzlich schon immer so machen, weil da kann ja auch was Positives drinstecken. Und ja, da können ja auch gute Routinen draus entstanden sein, ist alles in Ordnung. Aber was es braucht, ist die Offenheit anzuerkennen, dass es vielleicht etwas Besseres gibt. Und wenn du das nicht hast, dann bin ich jetzt mal richtig straight, dann bist du keine gute Pädagogin, kein guter Pädagoge. Zur Offenheit und zum großen Begriff Haltung gehört für mich auch eine Reflexionsbereitschaft. Bin ich bereit, mir anzuhören von außen? Von Menschen natürlich, die das einschätzen können. Also nicht von jedem, ne? Aber bin ich bereit, mir Kritik einzuholen? Bin ich bereit, an meinen Schwächen, an meinen Stärken zu arbeiten? Bin ich bereit, auch anzuerkennen, wenn ich Fehler mache? Reflexionsbereitschaft ist ein Must-Have. Das ist ein Must-Have für Pädagoginnen und Pädagogen. Auch das gehört alles zum großen Begriff Haltung. Boah, ihr merkt, das ist richtig groß, das Thema, ne? Aber wahrscheinlich hören diesen Podcast eh meistens die Menschen, und deswegen darfst du dir mal gerade selber auf die Schulter klopfen, die wahrscheinlich bei all dem, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, eigentlich eher ins Nicken kommen als ins Kopfschütteln und kurz davor sind, diesen Podcast auszuschalten. Ich glaube, dass diese Folge hier gar nicht für dich ist, sondern für Menschen in deinem Team, die die mal hören sollten. Kann das vielleicht sein? Naja, anyway. Es gibt noch zwei, drei Dinge mehr, die mich zum Thema Haltung auf jeden Fall bewegen. Und das ist Glaube. Also jetzt nicht der Glaube im religiösen Sinne, sondern der Glaube an etwas Gutes. Ich habe als allererstes gesagt, habe ich ein grundsätzlich positives Menschenbild. Das ist auch richtig, aber ich möchte das jetzt mit dem Punkt Glaube noch ein bisschen ergänzen. Vielleicht hast du schon mal die Situation erlebt, dass du eine neue Klasse übernehmen solltest oder als Vertretungskraft irgendwo reingehen solltest und dann hat dir jemand gesagt, boah, pass mal bloß auf, ey, bei der Klasse, die wird dir über Tische und Bänke gehen, die nehmen dir alles auseinander, du wirst da hier mit dem Maurice und mit dem Daniel und mit der Lisa da vorne, wirst du richtig Krawall kriegen. Und was tun wir dann? Wir fangen an, das zu glauben. Hey, aber hier ein kleiner Hinweis. Self-fulfilling prophecy funktioniert in beide Richtungen. Du kannst immer davon ausgehen, dass etwas Schlechtes passiert, dann wird das wahrscheinlich auch so sein. Zumindest werden wir es dann dadurch durch den Priming-Effekt eher wahrnehmen. Aber Self-Fulfilling Prophecy funktioniert in beide Richtungen. Du kannst doch auch mal davon ausgehen, dass alles gut wird und dass du jemand bist, der gleich in den Raum reingeht und diese Klasse begeistert oder diese Gruppe begeistert. Und dann, naja, so, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das meine ich auch mit Glaube und der grundsätzlich positiven Einstellung an all das, was wir da gerade draußen machen. Und jetzt kommt der absolut letzte und wichtigste Punkt, zumindest für mich, zum Thema Haltung. Und das ist Respekt. Und jetzt schildere ich dir mal eine Situation aus 12 Jahren Seminarerfahrung. Fast jedes Seminar starte ich in Schulen und in Kindergärten folgendermaßen. Ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dann erzähle ich, was wir heute alles nicht machen. Ne? Also wir machen keine Rollenspiele, ich knüll kein Tuch in die Mitte, ich habe keine 400 PowerPoint-Folien mitgebracht. Ich werde euch nicht in stundenlange Gruppenarbeiten schicken, sondern ich will einfach nur wissen, was ist eure Herausforderung. Und dann will ich euch mit ein paar Ideen, mit ein paar Geschichten, mit ein paar alltagspraktischen Tipps, die wirklich funktionieren, deinen Alltag leichter machen. Und dann möchte ich von den Menschen hören, was gerade ihre Herausforderungen mit Kindern und Jugendlichen sind. Erstmal nur Kinder und Jugendliche, weil Eltern, das steht dann immer auf einem anderen Flipchartblatt. Und dann sammle ich das und dann fliegen so die großen Worte rein, die ihr alle schon kennt. Da fliegt dann auf jeden Fall das große Wort Respekt ein. Dann holt jemand aus, sagt, die Kinder haben heutzutage keinen Respekt mehr, die haben keine Achtung vor den Sachen anderer, die hören nicht mehr zu. Und dann kommen so große Worte wie Medienkonsum, die gucken nur noch aufs Handy, die sind permanent abgelenkt, die können keine Hausaufgaben mehr machen, weil die erst zu Hause mit dem Tablet rumspielen wollen. Dann gibt's gewaltvolle Erfahrungen und dann wird's meistens so ein bisschen flacher, aber dafür auch differenzierter. Dann kommen so Worte wie, die haben keine Bereitschaft mehr zum Lernen, die haben keine Bereitschaft mehr, sich dahinzusetzen und zuzuhören, bla 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 bla. So, und dann stehen da irgendwann 35 Begriffe auf dieser Flipchart. Oben, wie gesagt, Bereitschaft zum Lernen, hoher Medienkonsum, Respekt, keine Achtung mehr, können nicht mehr stillsitzen, gehen einfach ungefragt raus und so weiter. So. Und warum mache ich jetzt den Bogen zum Thema Respekt? Dann haben wir irgendwann diese 35 Begriffe gesammelt. Und dann sage ich, so, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das sind also eure Herausforderungen mit Kindern und Jugendlichen. Gucke so in die Runde und dann nicken. Naja, je nachdem, wie viele Menschen da sitzen, also zwischen 5 und 5000 Menschen, die dann anfangen zu nicken. Und dann sage ich, cool. Könnt ihr euch aber vorstellen, dass die gleichen Punkte, die jetzt hier auf der Flipchart stehen, meine Herausforderungen mit meinen Seminarteilnehmern in meinen Seminaren sind? Also das, was deine Herausforderungen mit Kindern und Jugendlichen sind, sind 1:1 meine Herausforderungen mit Lehrkräften oder Kita-Fachkräften oder wem auch immer in meinen Seminaren. Und dann geht so eine ganz, ganz seltsame Stimmung, so ein ganz, ganz seltsamer Vibe wabert dann auf einmal durchs Zimmer. Das ist eine Mischung aus, ja, okay, kann ich verstehen, und ein, naja, das wollen wir doch erstmal sehen, oder sogar, nee, also, nee, überhaupt nicht, Freundchen. Das ist dieser Vibe, der dann durch das Zimmer geht. Und dann sage ich noch weiter, und ich werde euch sogar an der einen oder anderen Stelle genau das zeigen, dass das meine Herausforderungen sind, und zwar 1:1. Und dann kündige ich sogar an, was heute passieren wird. Ich werde sagen, es wird den einen oder anderen hier heute geben, der mir gerade gesagt hat, die Kinder haben keine Bereitschaft mehr zum Lernen. Und dann wirst du hier sitzen, ich werde dir 2-3 Dinge erzählen, von denen ich weiß, dass sie wirklich gut funktionieren, dass die wissenschaftlich fundiert sind, aber du wirst dann keine Bereitschaft haben, das am nächsten Morgen ausprobieren zu wollen. Punkt. 1:1. Dann kündige ich weiter an. Es wird heute, weil wir keine Rollenspiele machen, ist die Kehrseite der Medaille ja, ihr müsst ja sitzen und zuhören. Und dann wird es heute jemanden im Verlaufe dieses Tages geben, der vielleicht irgendwann sein Handy rausholt. Oder einfach 4, 5, 6, 7 Mal auf diese Smartwatch guckt. Oder mal irgendwie, natürlich sagt er, muss mit dem Tablet was schreiben, aber ich sehe ja, ich bin ja nicht doof, also ich mache das ja seit 12 Jahren, aber ich sehe ja, wenn auf einmal andere Apps aufgehen. Und dann sage ich, hey, warst du nicht derjenige, der mir gerade gesagt hat, Kinder haben einen hohen Medienkonsum und können sich nicht mehr lange konzentrieren? Dann kündige ich weiter an. Leute, natürlich gibt's 2-3 kleine Gruppenaufgaben. Nicht stundenlang, nicht konzeptionell, aber total hilfreiche und spannende Gruppenaufgaben. Und es wird dann jemanden geben, der ungefragt diesen Raum verlässt, natürlich mit einer für ihn guten Begründung, sowas wie, ja, ich muss nochmal schnell was kopieren oder ich musste nochmal einen Anruf bei Eltern tätigen oder wie auch immer. Es wird heute auch jemanden geben in diesem Seminar, der sich über etwas, was ich sage, so sehr ärgert, dass er oder sie es erstmal seinem Nachbarn stecken muss, um zu gucken, ob man so Solidarität erntet. Und dann fängt man auf einmal an, so ein Privatgespräch darüber zu führen. Und dann werde ich das unterbrechen und sagen, sag mal, warst du nicht derjenige, der mir gerade gesagt hat, Kinder quatschen im Unterricht die ganze Zeit? Dann werde ich weiter sagen, wir machen nachher eine Mittagspause. Seid doch bitte, bitte pünktlich wieder da. Wir machen eine 3/4 Stunde Mittagspause in meinem Seminar. Noch nicht eine Schule in 12 Jahren hat es eigenständig geschafft, pünktlich aus der Mittagspause auf dem Platz zu sitzen. Und dann sage ich, wart ihr nicht diejenigen, die gerade Respekt von euren Schülerinnen und Schülern gefordert habt, dass die pünktlich auf den Plätzen sitzen, dass die nach der Pause nicht ewig trödeln, dass die einfach da sind, lernbereit sind und zuzuhören? Was meine ich damit? Haltung. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge eigentlich auch schon abschließen, nach fast 20 Minuten schon wieder. Haltung bedeutet für mich, verlange von Kindern und Jugendlichen und Eltern nur das, was du selber bereit bist einzuhalten. Und jetzt kommt all das wieder zum Tragen, was hier in dieser Podcast-Folge drinsteckt. Jetzt darfst du den Kopf schütteln und das total doof finden. Du kannst aber sagen, ja okay, vielleicht hat der Mann ja recht. Und dann denkst du drüber nach. Dann hast du eine Lernbereitschaft, eine Reflexionsbereitschaft, dann hast du Respekt, dann hast du all das, wovon wir gerade geredet haben. Haltung bedeutet natürlich zum Beispiel auch sowas wie deeskalativ sein zu wollen, weil Deeskalation gerade für den Prozess mit den Kindern wichtiger ist als der Moment mit den Eltern. Sich zu bedanken, obwohl es nichts zu bedanken gibt. Sich zu entschuldigen, obwohl es nichts zu entschuldigen gibt. All das ist für mich Haltung. So, ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden, was ich damit meine. Und ich hoffe mir inständig, dass ich in dir jemanden gefunden habe, der nicht nur diesen Podcast einfach gerne hört für die Dinge, die als hilfreiche Tipps mal irgendwo genannt werden, sondern ich hoffe wirklich inständig, dass du jemand bist, der all das, was ich hier gerade gesagt habe, gut nachvollziehen kann. Ich gehe mal davon aus, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ich glaube, diese Podcast-Folge ist gar nicht für dich, die ist für die Menschen da draußen, die in deinem Team sitzen und all das noch nicht verstanden haben. So, und jetzt mache ich mal nach 20 Minuten und 8, 9, 10 Sekunden hier mal den Sack zu. Ich wünsche dir auch mit dieser Folge gutes Umsetzen. Was gibt's Neues? Es gibt die Kinotour ja immer noch. 2024 und 25 sind wir. Und wenn ich wir sage, meine ich auch wir. Mein Kollege Daniel Füller ist ja mit dabei. Und meine ganz, ganz tolle und reizende liebe Kollegin, die aus der letzten Podcast-Folge schon mal Hallo sagen durfte, Silvia Gehlhausen ist mit dabei, die ja fest in meinem Team arbeitet. Wir sind in, wo sind wir denn noch? Wir sind in Kaiserslautern jetzt im November, dann geht's nach Leipzig im Dezember, dann sind wir im Januar in Stuttgart, im Februar ist, glaube ich, kein Termin, dafür sind wir im März in Köln. Köln ist aber schon ausverkauft, da sind wir gerade bei einem zweiten Termin, nämlich an den 1. April zu legen. Und dann sind wir danach im März noch in Münster. Ach, es wird großartig. Guckt euch das bitte einfach an, wenn ihr Bock auf Fortbildung mal ganz, ganz anders habt. Und um einem Missverständnis vorzubeugen, ich bin natürlich in live da. Also ihr guckt euch keinen Film über mich an, das wäre ja total bescheuert, sondern wir machen da Live-Fortbildung einfach nur im Kino. Du kriegst eine Fortbildungsbescheinigung dafür, das kannst du bei deiner Schule einreichen und dann kriegst du sogar meistens sogar die Kosten erstattet, weil es halt eine richtige Fortbildung ist. Also guckt's euch mal an. Dann startet ja jetzt am 7.10. der neue Ausbildungsdurchgang Krisen- und Konfliktpädagogik. Der ist leider schon voll. Aber am 10. Februar beginnt der nächste Durchgang. Wir haben beschlossen, die nächsten Gruppen kleiner zu machen, um intensiver mit den Menschen arbeiten zu können. Das heißt, wenn du schon lange mit dem Gedanken spielst, na, Krisen- und Konfliktpädagogik klingt richtig geil. Alles, was ich auf Instagram sehe von den Praxiswochenenden, sieht mega fancy aus. Ich will unbedingt dabei sein. Dann hier ein kleiner Tipp. Warte bitte nicht mit deinem Kennenlerngespräch, was ja total unverbindlich ist, bis Februar, sondern wenn ich dir einen guten Rat geben darf, dann klär das mal alles, bevor wir in die Weihnachtsferien gehen, weil danach ist der Durchgang voll, verspreche ich dir. So, an der Stelle, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Seminare buchen geht natürlich immer noch, allerdings bis Ende 2025 ist ja bei mir alles rappelvoll. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt ja meine liebe Kollegin Silvia buchen. Mit einem Kompaktseminar, die kommt dann 3 Stunden zu euch. Auch da sind die Termine sehr, sehr rar. Was cool ist, ist, dass Silvia alles das kann, was ich auch kann. Weil wir ja seit 15 Jahren den Weg gemeinsam gehen. Das heißt, die hat das gleiche Know-how, die gleichen Strategien. Die ist anders lustig als ich, hundertprozentig, aber es ist genauso geil. Also, wenn ihr Bock auf ein Tagesseminar habt, einfach krisenfest, dann gerne weiter buchen. Silvia steht euch noch zur Verfügung und ich dann ab 2026 wieder. Ja, lasst euch nicht ärgern und schon gar nicht, hey, Haltung haben, ne? Schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.